Jeder Normalverdiener, der mit Start des Berufslebens beginnt, in den internationalen Aktienmarkt zu investieren und es schafft, regelmäßig etwa ein Fünftel seines verfügbaren Einkommens anzulegen, wird im Rentenalter Millionär sein. Das sage nicht ich, sondern hat Finanzjournalist Daniel Eckert geschrieben und ich möchte das mal zum Anlass nehmen, hier einen Faktencheck zu machen. Kann das Ganze wirklich so einfach klappen? Welche Annahmen stecken da eigentlich drin und wo könnte man vielleicht noch mal ein bisschen kritischer drauf schauen? Darum geht's heute. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich habe ja schon eingangs das Zitat vorgelesen. Das Ganze ist auf Twitter bzw. x.com geschrieben worden nach Elon Musks großartiger Umbenennung und dem Rebranding von Twitter. Und hat das Ganze getwittert und ich fand es relativ spannend von der Vorgehensweise, weil es ja relativ simpel ein Konzept zusammenfügt, wo am Ende dann ein Millionär herauskommt aus der Situation eines Normalverdieners. Und das kann tatsächlich ja auch für viele erstmal ein Mutmacher sein. Nicht nur erstmal, es kann generell ein Mutmacher sein, dass man sieht, es sind tatsächlich Dinge durch die Geldanlage möglich und es lohnt sich auch Geld zu sparen und es lohnt sich auch Geld anzulegen, um das Ganze wahrzumachen. Aber solche Versprechen können natürlich auch manchmal überzogen sein. Deswegen dachte ich mir, machen wir hier mal den Faktencheck und gucken mal, was ist hier wirklich möglich und wie kann man sich da vielleicht auch mal selbst einordnen. Und ich glaube, da lassen sich ganz spannende Dinge auch draus ziehen, auch für die eigenen Fragestellungen wie Einkommen, Sparquote, Einfluss der Rendite, wie berechnet man auch inflationäre Effekte mit ein. Gehen wir mal durch diese, ja, eigentlich ja, sage ich mal, etwas komplexere These durch, weil da einfach viele Annahmen drin stecken. Die erste Annahme ist ja, dass wir hier einen Normalverdiener haben. Stellen wir uns also die Frage, was ist denn eigentlich in Deutschland ein Normalverdiener? Und hier gibt es tatsächlich unterschiedliche Zahlen, auch vom Statistischen Bundesamt gibt es die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und die wichtigsten Größen daraus. Und dort wird ein Bruttolohn oder ein Bruttogehalt je Arbeitnehmer und je Monat von 3.300 Euro ausgewiesen. Der Nettolohn liegt bei 2.200 Euro und das bezieht sich auf das Jahr 2022. Allerdings wird hier wohl nicht um die Arbeitszeit bereinigt, also hier spielt die Stundenzahl sozusagen keine Rolle. Und da gibt es noch andere Zahlen, die man findet, wonach das Durchschnittsgehalt in Deutschland bei 49.000 Euro brutto im Jahr zurzeit liegt bei Vollzeitarbeitenden. Und wenn man das dann wiederum runterrechnet, dann liegt man bei knapp 4.100 Euro, gibt man das so mit, ich sag mal, durchschnittlichen Daten, die natürlich für den Einzelnen immer variieren, in so einen Brutto-Netto-Rechner ein, dann liegt man da bei etwa 2.600 Euro netto, auch beispielsweise Dinge wie die Kirchensteuer mal ausgeklammert, Steuerklasse 1 und keine Kinder angegeben. Es gibt auch noch andere Statistiken, wo dann das verfügbare Einkommen ermittelt wird. Da sind das dann so 2.200, 2.300 Euro. Schwer zu rekonstruieren, woher solche Unterschiede kommen. Mal ist es einfach ein anderes Jahr, mal werden vielleicht noch weitere Kosten bereinigt. Aber ich glaube, so als Normalverdiener können wir einfach mal so 2.500 Euro annehmen, die man wohl so im Durchschnitt in Deutschland verdient. Wer die Podcast-Folge gehört hat zu der Fragestellung, ob man sich früher eher Immobilien leisten konnte, der wird aber auch hier direkt an eine statistische Feinheit denken. Es ist eine wichtige Frage, ob wir das arithmetische Mittel nehmen oder ob wir den Median nehmen. Also letztendlich die Person, was dann der Median wäre, die genau in der Mitte des Datensatzes ist. Oder ob wir einfach nur alles Einkommen zusammenrechnen durch die Anteil der Arbeiter, also die das Gehalt dann oder den Lohn erwirtschaften, teilen. Denn die letztere Variante, die wäre deutlich stärker verzerrt von besonders hohen Einkommen. Also wenn die reichste Person einfach doppelt so viel verdient, zieht das den Durchschnitt nach oben. Es zieht den arithmetischen Mittelwert, der meistens genommen wird, den ich auch hier genommen habe, nach oben. Bei Median wäre das nicht so. Das Mediangehalt liegt vermutlich leicht unter diesem Einkommenswert. Das aber sozusagen auch hier nochmal zur Einordnung, da kann man durchaus unterschiedlich drauf schauen. Gehen wir damit weiter. Also wir haben hier die Annahme des Normalverdieners, der dann sein verfügbares Einkommen erstmal zugrunde legt und der mit Start des Berufslebens beginnt zu investieren. Ich hätte jetzt so intuitiv gesagt, dass vielleicht so der durchschnittliche Start des Berufslebens bei 25 liegt. Es gibt einige, gerade die, die in der Ausbildung starten, die deutlich früher anfangen, die natürlich dann erst nach Abschluss der Ausbildung dann auch in die Nähe dieses Durchschnittsgehaltes kommen, nicht während der Ausbildung schon, zumindest so mein Wissensstand. Und dann gibt es aber auch Leute, die studieren, die auch länger studieren. Auch in einigen hochbezahlten Berufen muss man zwangsläufig länger studieren. Ich dachte, so 25 könnte ein guter Mittelwert sein. Und wenn man dann mit 65 in Rente geht, also Einige werden sicherlich dann vielleicht eher bis 67 arbeiten. Wer weiß, wo das am Ende liegt, das Renteneintrittsalter. Andere gehen auch früher in Rente. Dann wäre das so grob gepeilt 40 Jahre im Durchschnitt. Ich habe auch Statistiken gefunden aus 2021. Da ist es in Deutschland wohl 38,8 Jahre, die das durchschnittliche Berufsleben dauert. Und in der EU ist es ein bisschen weniger, aber das variiert wirklich. Es gibt auch andere Länder in der EU und in Europa generell, wo man noch leicht über 40 liegt. Aber sagen wir mal, man hat so 40 Arbeitsjahre, in denen man Geld zurücklegen könnte. Und dann wird gesagt, man investiert in den internationalen Aktienmarkt. Dazu komme ich gleich nochmal. Vorher ist noch wichtig, dass eine Annahme hier getroffen wird, und zwar, es wird ein Fünftel des verfügbaren Einkommens gespart und dann auch angelegt. Ein Fünftel, ja, sind ja offensichtlich 20%, weil wir es uns vorhin ein bisschen einfacher gemacht haben und gesagt, das Einkommen nehmen wir mal mit 2.500 an, hieß es ja, dass man 500 Euro im Monat sparen kann. Und diese Ersparnis, die wird dann hier eben auch komplett investiert. Das ist sozusagen die Vorgehensweise. Und ich glaube, bei dieser Sparquote, da kann man gleich nochmal tiefer reinschauen. Und das finde ich auch relativ spannend, was die Zahlen da so zeigen. Also wie viel wird in Deutschland eigentlich gespart und wie einfach oder schwierig ist es vielleicht auch, das Ganze anzusparen. Das Ganze wird dann jedenfalls in den internationalen Aktienmarkt investiert. Und wer diesen Podcast länger verfolgt, der kennt auch diese Rendite-Diskussion. Auch gerade in den allerersten Podcast-Folgen habe ich drüber gesprochen. Man kann so ganz langfristig sagen, dass die Renditen über die 10-15-Jahresperioden noch langfristiger meistens so um die 6-11% international schwanken. Die USA waren da beispielsweise eher am oberen Ende. Ja, und je nach Phase, also Japan beispielsweise war auch mal am oberen Ende, war aber auch mal am unteren Ende. Oder auch sogar leicht darunter. Wenn wir vom internationalen Aktienmarkt ausgehen, sind das eben erstmal 6-11%, 7-9%. Fasst das wahrscheinlich noch ein bisschen konkreter und kommt ganz gut hin, so als langfristige nominale Renditeerwartung. Und das Ganze kann man jetzt ja einfach mal durchrechnen. Also alle Annahmen sind soweit getroffen. Wir sagen, man startet wirklich mit 0 Euro, hat eine Sparrate von 500 Euro im Monat. Die Rendite 7-9%, ich gehe einfach mal mit 7%, einfach weil wir natürlich auch irgendwo steuerliche Aspekte haben, die aber auch individuell sind. Man hat ja auch Freibeträge, das heißt, das ist sehr schwer zu verallgemeinern, aber wenn wir von 7-9% ausgehen, nehme ich mal die 7%, minimal vorsichtiger kalkuliert oder zumindest zum Teil haben wir dann auch steuerliche Aspekte mit abgebildet und die Ansparzeit liegt dann bei 40 Jahren. Und wenn wir das Ganze berechnen, kommt man tatsächlich auf ein Endvermögen von 1,24 Millionen Euro. Da müssen wir also sagen, das stimmt soweit. Also mit diesen Zahlen, mit diesen erstmal durchschnittlich getroffenen Annahmen, schafft man es tatsächlich, Millionär zu werden. Sogar mit einer, ja, vielleicht ganz guten Sicherheitsspanne. Die Annahmen sind aber nicht alle durchschnittlich. Also zum Beispiel diese Sparrate von 20%, die ist deutlich überdurchschnittlich. Da gehe ich gleich nochmal tiefer rein. Was man hier schon mal noch, ich sag mal, kritisieren oder erweitern könnte, wäre, dass diese 1,24 Millionen Euro, dass die in 40 Jahren nicht die gleiche Kaufkraft haben wie die gleiche Summe heute. Wir müssen das also eigentlich um die Kaufkraft bereinigen, weil das ist ja die Aussage, die wir treffen wollen oder worum es uns am Ende geht. Uns geht es ja nicht darum, einfach nur irgendeinen Wert zu haben, sondern es geht uns eigentlich darum, den Wert wirklich in der heutigen Kaufkraft auch noch zu besitzen. Und dafür können wir dann mal die Rendite anpassen. Wir können mal, wenn wir so von 2% Rendite, 2% Inflation ausgehen, was ja auch so das EZB-Ziel ist, auch die Fed, also die Notenbanken, die streben so 2% an. Gerade erleben wir mehr über die, ich sag mal, vor 2 Jahren, da lagen wir fast noch bei 0% Inflation und das auch schon seit Jahren. Langfristig hat man so 2%, vielleicht auch 2,5. Aber auch da streiten sich die Ökonomen, wie misst man das optimal? Sollte man den technischen Fortschritt noch stärker berücksichtigen? Also da ist ja beispielsweise nicht oder kaum widergespiegelt, dass beispielsweise ein Fernseher ja teurer werden könnte. Tendenziell werden Fernseher, glaube ich, günstiger, aber dass technisch natürlich um einiges, um ein Vielfaches besser geworden sind. Aber diese Inflationsdiskussion, ich glaube, da reicht es erstmal, wenn wir der Einfachheit halber 2% annehmen. Und auch das sieht man tatsächlich so langfristig auch in den USA oder auch international hatte man eine reale Rendite von 5%, auch manchmal leicht drüber. Also nehmen wir mal 5% an, um den Inflationsaspekt drin zu haben. Aber was dann noch oft vergessen wird, selbst wenn man diesen Schritt macht, auch die 500 Euro, die wir sparen, die würden uns ja immer leichter fallen zu sparen, wenn wir sagen, es gibt 2% Inflation. Dann würden wir ja auch sagen, wir wollen auch das Kaufkraft bereinigen, also real immer 500 Euro sparen. Also nehmen wir auch hier eine Dynamik an. Jährlich passen wir das Ganze um 2% an. Also wir sind in der Lage, sozusagen immer 2% mehr zu sparen, was aber real immer das gleiche Pendant ist wie heute 500 Euro. Und wenn wir das machen, kommen wir auf ein inflations- und kaufkraftbereinigtes Endvermögen von 992.560 Euro. Also, da liegen wir knapp unter der Million, aber ich würde sagen, das ist so eng dran, dass man auch da sagen muss, selbst inflationsbereinigt stimmt diese Aussage. Also selbst inflationsbereinigt schafft man es mit diesen Zahlen, diese Millionengrenze zu erreichen. Diese Millionengrenze, das muss man ja aber auch sagen, das ist vielleicht das, was so am populärsten ist, wo viele sich dann auch drauf fokussieren. Eigentlich ist es ja eine völlig willkürliche Zahl, die genauso legitim wäre wie 992.000 oder 897.000, aber weil die Million so ja, schön rund ist und so eine große Zahl ist, haben viele das so im Fokus. Deswegen, also ich glaube, da sollte man sich nicht von verrückt machen lassen und auch alle anderen Zahlen haben da eine Legitimität. Die Sparquote ist jetzt aber nochmal ein sehr spannender Punkt. Auch für einen selbst da vielleicht die Frage, wie viel sollte man mindestens sparen oder wie steht man eigentlich mit einer höheren Sparquote da? Vielleicht könnte es ja auch mal Menschen geben, die tendenziell zu viel sparen, weil sparen bedeutet ja immer, man schiebt eigentlich den Konsum von heute in die Zukunft, wenn man dann in der Zukunft das Ganze auch verkonsumieren will. Und bei diesem Deal, oder den geht man ja nur ein, weil man die Erwartung hat, ich kann heute Geld sparen und kann dadurch mehr in 10 oder 20 oder 30 Jahren mehr leisten. Oder es sind einfach nur Rücklagen, wenn mal was Größeres ansteht, eine größere Investition. Und die Sparquote wurde ja hier mit einem Fünftel, also 20% angenommen. Und schaut man auch da mal in die Daten des Statistischen Bundesamtes, dann liegt die Sparquote in Deutschland, oder dann lag sie 2022, bei 11%. Und auch der langfristige Durchschnitt ist so in etwa bei 10% Sparquote. Das heißt, in dieser Annahme oder dieser Rechnung, die wir hier gemacht haben, da steckt eigentlich eine doppelt so hohe Sparquote drin wie im Durchschnitt. Da könnte man durchaus für argumentieren. Also einmal die Frage, sind Menschen eigentlich in der Lage, mehr zu sparen, als sie gerade eigentlich ansparen? Und dann natürlich auch die Frage, ob man nicht vielleicht durch das Wissen, dass man eine lohnenswerte Geldanlage hat, auch mehr Motivation hat zu sparen. Das kann ich aus eigener oder ich sag mal ganz individueller und anekdotischer Erfahrung erstmal bestätigen. Also ich finde es natürlich motivierender, wenn ich weiß, über den Aktienmarkt gibt es eine sinnvolle Anlagemethode. Wenn ich hingegen so denken würde wie viele andere, auch gerade in den letzten 5 Jahren, ach, es gibt ja eh keine Zinsen, wozu soll ich Geld sparen? Dass das eine unterschiedliche Motivation ist, auch eine Sparquote zu erhöhen, das kann ich erstmal so auch nachvollziehen. Also das eine kann auch das andere bedingen. Nehmen wir aber mal die durchschnittliche Sparquote und sagen wir mal, das sind hier 10%, also 250 Euro im Monat in diesem Fall, und lassen wir alle inflationsbereinigten Zahlen, wo sie auch vorher waren, dann landet man bei einem Endkapital von 496.000 Euro, also roundabout 500.000. Auch da muss man ja sagen, das ist schon, also wirklich kaufkraftbereinigt, das ist nach heutiger Kaufkraft 500.000. Auch da kommt also ein gewisses Vermögen schon zusammen. Auch da, das ist ja schon durchaus legitim und auch schön, ohne sich jetzt zwangsweise an diese Million klammern zu müssen. Und bei dieser Sparquote, da bin ich mir relativ sicher, dass ganz viele da jetzt einen unterschiedlichen Blick drauf haben. Für einige ist es unvorstellbar, 20% zu sparen. Es ist vielleicht gar nicht möglich. Für andere ist es total easy oder auch 10%, da denken sie, na, das wäre mir zu wenig. Und diese Frage ist auch, glaube ich, in der Realität wirklich sehr individuell. Je nachdem, welche anderen Ausgaben es gibt, welche anderen Verpflichtungen es vielleicht auch gibt. Also hat man Kinder, hat man keine Kinder? Zahlt man vielleicht gerade Wohneigentum ab oder nicht? Wohnt man eher teuer zur Miete oder zahlt man vielleicht selber gar keine Miete? Auch das kann es ja durch unterschiedliche Umstände geben. Und auch welche Fokussierung hat man eigentlich darauf? Und deswegen finde ich es auch schwierig, ja, über, sag mal, Sparquoten oder eine optimale Sparquote zu sprechen. Weil ich glaube, auch für einige Personen wird das so wie Hohn klingen, wenn man sagt, ja, spar doch einfach mal 10%. Das ist ja der Durchschnitt. Und einige sagen, ich weiß gar nicht gerade jetzt, wie ich meine Rechnung bezahlt bekomme. Wie soll ich jetzt 10% sparen? Wiederum, andere sind aber sicherlich auch in der Lage, Geld zu sparen. Wissen es manchmal selbst, manchmal vielleicht wollen sie es sich nicht eingestehen. Die wären also in der Lage, die bräuchten mal diesen Anschub, die bräuchten mal die Motivation und die tätigen vielleicht relativ viele unnötige Konsumausgaben oder viele Dinge, die sie sich eigentlich sparen könnten. Also im wahrsten Sinne des Wortes, die sie einfach unterlassen können, wo sie mal Geld nicht ausgeben, um ein bisschen Geld zu sparen. Also das ist sehr schwer zu verallgemeinern. Ich kann es total nachvollziehen, wenn Leute nicht in der Lage sind zu sparen. Es gibt aber auch definitiv Menschen, die ja, Sparen einfach nicht priorisieren, die lieber Geld ausgeben und egal wie viel Geld auf dem Konto ist, egal wie hoch das Einkommen ist, es wird alles ausgegeben. Ich will das auch gar nicht werten. Also offensichtlich geht es ja auch darum, Vermögen zu bilden, Vermögen aufzubauen und auch Vermögen zu sichern. Darum geht es eben auch hier im Podcast. Aber am Ende kann jeder selber entscheiden, was da der optimale Lebensweg ist und einfach nur die Sparquote immer weiter zu maximieren und immer weiter zu erhöhen und den Konsum oder die schönen Dinge, die man sich leisten will, immer weiter in die Ferne, in die Zukunft zu schieben. Das kann ich auch verstehen, dass es für viele nicht der richtige Lebensweg ist, auch mich eingeschlossen. Aber deswegen, das sind sehr individuelle Entscheidungen. Ich glaube, hier muss man nur selber mal für sich herausfinden und vielleicht ehrlich reflektieren, wo steht man da eigentlich? Und da kann eine ehrliche Erkenntnis sein, man kann vielleicht gerade nicht sparen. Oder es kann auch eine ehrliche Erkenntnis sein, man spart eigentlich zu wenig. Oder vielleicht auch eine ehrliche Erkenntnis, dass man zu viel spart. Auch das könnte ja möglich sein. Und ich habe mich mal auf die Suche gemacht nach Zahlen dazu. Und tatsächlich hat man einiges ja, dazu schon analysiert, also letztendlich das Sparverhalten in Deutschland einfach. Es gibt beispielsweise von der Hans-Böckler-Stiftung den Beitrag, wie viel die Reichen sparen. Und da wird auch auf eine Studie eingegangen. Und die Zahlen sind aus 2013, da sie prozentual sind. Und 2013 war jetzt kein großes Krisenjahr. Also ja, man hatte da gerade die Euro-Krise. Aber wenn man sich die Einkommensentwicklung anschaut und alles, das war jetzt keine großen Ausreißer in Deutschland. Deswegen glaube ich, die Zahlen sind auch noch relativ gut auf heute übertragbar. Dort wurde sich nämlich angeschaut, wie die Sparquote nach Einkommensgruppe variiert. Wir können ja sagen, 10% sparen die Deutschen im Durchschnitt. Wir können ja auch damit rechnen, was ist denn, wenn man 20% Sparquote schafft. Schaut man sich mal die Realität nach Einkommensgruppe an, dann sieht man, dass die oberen Einkommen nicht nur absolut gesehen erstmal mehr Geld verdienen, offensichtlicherweise, sondern dass sie dann auch noch in der Lage sind, prozentual mehr von ihrem Einkommen zu sparen. Die Sparquote im obersten Prozent liegt bei 35%, also etwa ein Drittel schafft es, das oberste Einkommensprozent davon zu sparen. Und vom 96. bis 99. Perzentil sind es 23%, vom 91. bis 95. 17%. Also diese Top 10, da würde man sagen, da geht es so bei 17% los bis hin zu 35%, was da durchschnittlich gespart wird. Wenn man dann mal auf die andere Seite, also auf das andere Extrem schaut, die untersten 10% der Einkommensbetrachtung hier, die haben eine Sparquote von minus 12,6%. Das bedeutet, es findet eine Verschuldung statt. Und tatsächlich, dieses Phänomen der Verschuldung, das sehen wir in den unteren 30%. Also noch minus 3,2% beträgt die Sparquote in der Gruppe vom 21. bis 30. Perzentil. Und dann sind wir sozusagen langsam im Bereich, wo dann Geld angespart wird. Tatsächlich, wenn wir mal so auf das Ja, oder auf die beiden mittleren Einkommenssegmente kommen. Also so von 40 bis 60%, also wo wir eigentlich so einfach die Mitte des Datensatzes haben, da liegt die Sparquote bei 2,9 bis 3,6%. Das ist schon erstaunlich und ja auch nochmal deutlich unter dieser durchschnittlichen Sparquote von 10%, die wir so halt über alle Gruppen gesehen haben. Diese 10% werden tatsächlich erst überschritten, so für die Top 30% der Einkommensgruppen. Da liegt man dann bei 11% oder dann auch darüber hinaus. Also, das ist, finde ich, schon eine erste spannende Erkenntnis. Die Leute, die eben mehr verdienen, die könnten selbst bei einer relativ gesehen gleich gebliebenen Sparquote mehr sparen. Sie sparen aber auch relativ gesehen deutlich mehr. Und es gibt eben auch viele, die gar nicht in der Lage sind zu sparen. Und diese Sparquote von 10%, die wird erst ab den Top 30% erreicht. Da sieht man vielleicht auch schon diese Sparquote von 20%, die schafft eigentlich nur so, die Top 5% der Bevölkerung schaffen es, diese 20% zu erreichen. Und das finde ich schon relativ erstaunlich. Man kann natürlich darüber streiten, auch bei Stiftungen, es ist immer so ein Thema, welcher politischen Ideologie stehen diese vielleicht näher oder was sind so die Kernthemen und soll da vielleicht irgendeine Parteiposition bedient werden, die dann vielleicht auch mal etwas linker ist und dann setzt man damit Steuerforderungen durch. Das finde ich immer etwas schwer zu unterstellen, weil ja die Methodiken an sich dann erstmal, wenn man da drauf guckt, und ich habe mir auch die Studie angeschaut, erstmal relativ sauber aussehen. Ich habe mir dann auch nochmal andere Daten angeschaut. Da geht es dann um das Jahr 2011, veröffentlicht von der Bundeszentrale für politische Bildung, das Sparverhalten nach Einkommen. Und da wurde das nochmal ein bisschen genauer aufgesplittet. Da wird dann nicht mehr unterschieden, wer eine negative Sparquote hat. Also da wird, sage ich mal, alles einfach auf ja, keine Ersparnisse gesetzt. Und was ich da ganz spannend fand, ist, dass es tatsächlich so ab dem vierten Zehntel, umgekehrt würde man sagen, das sind dann die oberen 70%. Da fängt es dann an, dass ein überwiegender Teil in der Lage ist, Ersparnisse zu bilden. Also 41% des vierten Zehntels bilden keine Ersparnisse, 59% dann logischerweise aber schon. Und der Anteil derjenigen in der Einkommensgruppe, die keine Ersparnisse bilden, der nimmt immer weiter ab. Aber auch hier sieht man im obersten Zehntel, wo meine These mal wäre, da sollte fast jeder in der Lage sein, Ersparnisse zu bilden. Zumindest in geringem Umfang. Aber da sind es 16%, die keine Ersparnisse bilden. Im neunten Zehntel sind es 17%, im achten Zehntel 24%. Also das ist vielleicht so diese These, die ich vorhin hatte. Es gibt viele Leute, die sicherlich nicht in der Lage sind, keine Ersparnisse zu bilden, wenn einfach das Einkommen nicht da ist und die anderen Ausgaben zu hoch sind. Aber offensichtlich gibt es auch Menschen, die ein sehr, sehr hohes Einkommen, ein deutlich überdurchschnittliches Einkommen haben, die trotzdem nichts sparen. Wie gesagt, das ist nicht wertend, das soll erstmal nur das Ganze statistisch festhalten und irgendwie einordnen, was für eine Sparquote muss man denn irgendwie eigentlich hinbekommen oder welche ist vielleicht gut und welche ist schlecht. Und was es auch gibt, ist hier die Unterteilung, wer schafft es eigentlich, 20% und mehr zu sparen. Und im 5. und 6. Zehntel, das sind ja wieder so die mittleren Gruppen, also wo wir jetzt vielleicht von einem durchschnittlichen Einkommen sprechen würden, da schaffen es 13% und 14%. Interessanterweise bleibt das ziemlich stabil bis zum 7. und auch dem 8. Zehntel. Und dann beim 9. Zehntel sind es 18% und im obersten Zehntel 29%. Also tatsächlich diese 20% Sparquote schaffen auch im obersten Einkommenszehntel nur etwa 30%, also nur etwa ein Drittel. Ich sag mal nur, weil ich persönlich hatte gedacht, dass es mehr sind. Also auch wenn man vielleicht auf diese Ausgangsaussage schaut, da 20% Sparquote zu erreichen, in keiner Einkommensgruppe ist das der Durchschnittswert. Also auch im obersten Zehntel ist die durchschnittliche Sparquote 17%. Hier sehen die Zahlen noch ein bisschen besser aus als in der vorherigen Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Im 5. Zehntel ist die Sparquote bei 8,3%, im 6. bei 9%. Und dann bis zum 9. Zehntel geht es dann hoch auf 11,6%. Aber da tendiert man eben eher um diese 10-11%. Ja, also long story short, ich glaube, das hilft, um sich mal selber eigentlich einzuordnen. Wie viel spart man und wann ist das vielleicht auch ein guter Bereich? Und in dem Sinne wäre das auch so mein kritischster Kommentar, dass die Aussage prinzipiell wahr ist. Man müsste es einmal noch inflationsbereinigt betrachten, aber auch dann würde ich sagen, ist die Aussage immer noch wahr und tragbar. Auf der anderen Seite werden hier viele durchschnittliche Annahmen getroffen. Die Annahme einer 20-prozentigen Sparquote ist zumindest rein statistisch erstmal relativ optimistisch gewählt. Also das schaffen offensichtlich ziemlich wenige. Wenn man das für sich selber durchgeht, würde ich nochmal zu bedenken geben, auch wenn man beispielsweise Wohneigentum finanziert und das abbezahlt, dann ist das eine Form des Sparens. Ich glaube, ganz viele würden das nicht so als Sparen oder ihre Sparrate oder ihre Sparquote bezeichnen. Technisch und auch statistisch wäre das aber auch durchaus korrekt. Also wir gehen ja hier auf dieses Beispiel ein, wo man sagt, 500 Euro sind die Sparquote und das wird komplett in Aktien investiert und davon wird nichts beispielsweise in das Abbezahlen eigenen Wohneigentums gesteckt. Schaut man sich die Realität für viele an, dann ist auch das ein Teil oder ein Bestandteil ihrer Vermögensbildung und dann gibt es da auch sehr viele, die sicherlich höhere Kredittilgungsraten bedienen als 500 Euro im Monat. Aber das könnte ja auch bedeuten, dass jemand am Ende des, oder ich sag mal, am Ende des Berufslebens, zu Beginn des Rentenalters, dass man da ein vielleicht abbezahltes, eine abbezahlte Wohnung, ein abbezahltes Haus hat und vielleicht noch etwas Liquidität auf dem Konto. Das müssen dann aber nicht 500.000 oder nicht 1 Million sein, weil einfach auch ein Wert noch im Haus steckt. Also das muss man hier nur wissen, dass das hier statistisch mit drin steckt und hier ist nicht die These, man zahlt ein eigenes Haus ab oder eine eigene Wohnung und hat dann nochmal diesen Betrag on top. Und entsprechend all diese Sparquoten, die man hier den Einkommensgruppen zuordnet, da stecken auch genau solche Dinge drin. Auch wenn das natürlich nicht immer ganz einfach zu ermitteln ist, aber da gehen wir erstmal davon aus, dass die Statistiker hier ihr Bestes gegeben haben. Und tatsächlich, auch wenn man die Zahlen mal so querliest, gehen halt immer mal leicht auseinander, aber auch nicht völlig auseinander. Und ich bin ja auch manchmal vielleicht ein Skeptiker oder ich mag es nicht, wenn zu übertriebene Aussagen getätigt werden. Vor allem mag ich es dann nicht, wenn damit irgendwelche dubiosen, vielleicht auch schlechten oder schädlichen Produkte oder Anlageinstrumente vertrieben werden. Auf der anderen Seite gehört es ja auch mal dazu, ehrlicherweise, dass mal aufgezeigt wird, was für Chancen es einfach gibt. Also ich habe auch keine Lust, das immer nur klein zu reden und immer nur pessimistischere Annahmen zu treffen. Ich würde ungern zu viel versprechen oder hier irgendwelche schnell Reichwertversprechen machen, ohnehin nicht, auch weil ich da nicht dran glaube. Aber ich finde schon, wenn die Fakten es hergeben, dass man sagt, selbst als Normalverdiener ist man in der Lage, bis zum Renteneintritt ein beachtliches Vermögen aufzubauen, das man sich selber vielleicht so gar nicht zutrauen würde, dass das möglich ist und dass man das auch so ganz klar benennen muss. Offensichtlich mit dem Zielkonflikt oder diesem schmalen Grat, dass man nicht in diese Schiene rutschen will oder in diese Richtung der Leute, die dann wirklich sagen, nee, du musst eigentlich gar nichts machen und nach 7 Jahren bist du Millionär und eigentlich musst du dich dafür auch gar nicht einschränken. Und ich hoffe, dass das aber klar wird. Und ich glaube auch, bei einer Sparquote von 20% würde es definitiv bedeuten, dass man sich einschränkt, weil das ja offensichtlich auch 20% wären, die man für andere Dinge ausgeben kann. Also es gehört auch Einschränkung dazu. Es gehört langfristiges Investieren dazu. Diese Rendite, die wir annehmen, die ist auch nicht linear und stetig, sondern besteht aus Auf und Ab, wo das dann hoffentlich im Durchschnitt am Ende steht. Und dann kann das aber tatsächlich klappen, auch ohne irgendwelche Wahnsinnsrenditen, die manche einem vorgaukeln, sondern wir haben hier eine Durchschnittsrendite des internationalen Aktienmarktes genommen, auch nicht nur der USA, die am besten performt haben, wie manche es machen, sondern wirklich erstmal Durchschnittsrenditen, ein durchschnittliches Einkommen und natürlich aber auch eine überdurchschnittliche Sparrate. Aber mit dieser 10%igen Sparrate, das ist ja hoffentlich auch klar geworden, auch da ist schon einiges möglich. Das war also mal so ein Faktencheck zu dieser Aussage. Ich mache natürlich gern mal weitere Faktenchecks. Also wenn man mal irgendwo spannende Aussagen liest, spannende Artikel, Beiträge, ich werde da auch immer verstärkt darauf achten, dass ich einfach mal so ein paar Faktenchecks dazu mache, das einfach mal nachrechne und da ergebnisoffen rangehe. Wenn ich das nicht tun sollte, ne, gern darauf hinweisen. Also ich versuche ja hier offen ranzugehen und auch vielleicht mal mit reinzugeben, wo ich selber mal so ein paar natürliche Einstellungen habe, wo ich dann mal dazu neige, vielleicht zu optimistisch oder zu pessimistisch zu sein. Ich hoffe, das ist hier ergebnisoffen und falls nicht, habe ich da immer ein Korrektiv. Gern einfach per Mail oder per Instagram schreiben. Und wie gesagt, wenn es da weiteren Bedarf nach Faktenchecks gibt, vielleicht mal spannende Aussagen, auf die man stößt, gern mitteilen. Den Link zum Tweet packe ich natürlich auch in die Podcast-Beschreibung und in diesem Sinne hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Mach's gut und bis dann.